Der Predigttext findet sich bei Markus, Kapitel 7, die Verse 14 bis 23, wo Markus schreibt: Und er, Jesus, rief die ganze Volksmenge zu sich und sprach zu ihnen: Hört mir alle zu und versteht. Nichts, was außerhalb des Menschen ist und ihn hineinkommt, kann ihn verunreinigen, sondern was aus ihm herauskommt, das ist, was den Menschen verunreinigt. Wenn jemand Ohren hat zu hören, der höre. Und als er von der Menge weg nach Hause gegangen war, fragten ihn seine Jünger über das Gleichnis. Und er sprach zu ihnen: Seid ihr auch so unverständig? Begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineinkommt, ihn nicht verunreinigen kann? Denn es kommt nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und wird auf natürlichen Weg, der alle Speisen reinigt, ausgeschieden. Damit erklärte er alle Speisen für rein. Er sprach aber: Was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Psalm 127 ist nicht unser Predigttext, aber er soll hier doch am Anfang stehen. Psalm Salomos: Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet und esset euer Brot mit Sorgen, denn seinen Freunden gibt er's im Schlaf. Psalm 127, was Salomo dort über den Hausbau schreibt, das gilt eben nicht nur für den Bau, sondern auch für die Miete. Wir sind Gott von Herzen dankbar, dass er es geschenkt hat, dass er gewacht hat, auch über dem Umzug. Und in den letzten Tagen haben wir uns immer wieder die Augen gerieben, als wir dann sahen, wie das hier Gestalt annahm. Und als es immer wahrscheinlicher wurde, dass der Gottesdienst auch heute hier stattfinden kann. Wir sind so dankbar, wie der Herr alles gefügt hat. Bruder Nordzig hat es auch schon gesagt. Und die Bibel macht ja deutlich, dass Gott auf vielfache Weise wirkt. Gott wirkt, wie man in der Theologie das sagt, auch durch Mittel, die er einbezieht. Gott hat gewirkt durch die vielen Geschwister im Lande von Norden bis Süden, von Kiel bis München, die treu mit dafür gebetet haben, dass unsere Gemeinde diese neue Zufluchtsstätte finden konnte. Gott hat gewirkt durch die Gebete und die fähigen Hände vieler Geschwister vor Ort hier, die sich mit Herzblut und viel Schweißtropfen und einem hohen Einsatz an Zeit und Energie wirklich eingesetzt haben. Gott hat gewirkt auch durch diesen Bruder aus dem Siegerland, der mit einem großen Umzugslaster hierher kam, um uns auf diesem Wege die Spedition zu ersparen. Und Gott hat es geschenkt, dass wir jetzt hier starten können, und wir werden sicherlich in den nächsten Wochen noch das eine oder andere perfektionieren können, ausprobieren, was bewährt sich in der Praxis. Und da sind wir auch dankbar für alle Hilfe und Unterstützung weiterhin. Und es gehört zu unserem Dank an Gott, dass wir sagen: Herr, wir danken dir auch, dass du uns diese Hilfsmittel und vor allem diese Menschen geschenkt hast, die dieses hier für uns und mit uns getan haben. Dem Herrn sei wirklich Dank für alles. Und passend dazu wollen wir ja am Erntedankfest, ausgerechnet am Erntedankfest, offiziell hier Einweihung feiern mit einem Bibeltag. Sie können den Flyer auch herunterladen über unsere Homepage beg-hannover.de. Nehmen Sie die Zettel reichlich mit, laden Sie noch andere dazu ein. Erntedank ist ein sehr, sehr passendes Fest für die offizielle Einweihung. Aber vorher haben wir noch zwei Gottesdienste, heute und nächsten Sonntag. Und in diesen beiden Gottesdiensten, da wollen wir weiter von der Quelle des Markus-Evangeliums trinken, um für die nächsten Herausforderungen gut gerüstet und gut vorbereitet zu sein. Und dazu setzen wir hier in der Farnwalder Straße 185 nahtlos dort wieder an, wo wir am alten Flughafen 18 stehen geblieben waren. Markus 7, Vers 14. Sie haben den Text vor sich. Sie können auch Ihre Bibeln dazu aufschlagen. Eben noch hatte Jesus diese in der Sache knallharte Diskussion mit den Pharisäern geführt. Da waren wir stehen geblieben, mit den theologischen Funktionären seiner Zeit. Und was damals der entscheidende Dissens war, der entscheidende Gegensatz zwischen Jesus und den Pharisäern, das ist heute aktueller denn je. Es ist derselbe Dissens, der sich durch die Jahrhunderte hindurchgezogen hat. Was braucht der Mensch am meisten? Was hilft ihm wirklich in seiner Lage? Wovon sollen wir ihn überzeugen? Was müssen wir ihm nahelegen? Und Jesu Vorwurf an seine Gesprächspartner in Markus 7 lautete: Was ihr den Menschen gebt, was ihr den Menschen empfiehlt, was ihr die Menschen lehrt, das geht völlig an ihrer Lage und an ihrem Bedarf vorbei. Was ihr verordnet, das ist nur eine vordergründige, eine oberflächliche Therapie, die niemals helfen kann. Was die Menschen brauchen, ist Gott. Was ihr ihnen anbietet, ist nur Religion. Was die Menschen brauchen, ist etwas fürs Herz. Was ihr ihnen gebt, sind religiöse Regeln, die ihr und eure Lehrer zur Bibel dazu erfunden habt. Und was ihr damit bei den Menschen bewirkt, wenn es denn klappt überhaupt, was ihr dabei bewirkt, wenn überhaupt, ist eine religiöse Fassade. Was ihr dabei den Menschen zur Verfügung stellt, ist vielleicht ein frommer Außenanstrich. Eure Religion ist wie ein hübsch dekoriertes Schaufenster. Aber im Laden selbst gibt's nichts mehr zu holen. Und damit verwirklicht ihr genau das, was Jesaja vor mehr als 700 Jahren vorhergesagt hat und was damals schon für die Mehrheit galt und was heute auch für euch gilt. Das war Markus 7, Vers 6, wo Jesaja 29 zitiert wird, wo er sagt: Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir. Man könnte auch sagen, dieses Volk ehrt mich mit einem religiösen Schaufenster, aber ihr Laden ist leer. Und nachdem Jesus so mit den Pharisäern diskutiert hat, öffnet er die Diskussionsrunde wieder, ganz gezielt. Schauen Sie mal, das ist eine unheimliche Dynamik hier in diesem Geschehen. Vers 14. Und er rief die Volksmenge zu sich und sprach zu ihnen: Hört mir alle zu und versteht. Das hat Jesus ganz selten so gemacht. Der Schauplatz ist ja immer noch Galiläa. Es bleibt noch circa ein Jahr bis zur Kreuzigung. Sie befinden sich dort irgendwo an der Westküste des Sees Genezareth, möglicherweise nahe von Kapernaum selbst. In Markus 6 hatten wir noch gelesen am Ende, wie Jesus sich der Menge zugewandt hatte. Und dann waren die Pharisäer dazwischen gegrätscht und hatten Jesus mit diesem Vorwurf konfrontiert, dass seine Jünger ihre Regeln nicht einhalten. Und sie hatten das festgemacht an den Waschungen, die vorgeschrieben waren, verbunden mit den Speisegeboten. Sie halten das nicht ein, Markus 7, Vers 5. Sie waschen sich nicht die Hände, wenn sie vom Markt kommen. Und noch vieles andere haben eben die Pharisäer angehalten zu nehmen und sie werfen den Jüngern vor, dass sie das nicht getan haben. Warum wandeln deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Ältesten, sondern essen das Brot mit ungewaschenen Händen? Das war der Vorwurf gewesen. Und daraus hatte sich dann dieser Disput entwickelt. Jesus hat gesagt: Ihr gebt den Leuten nur eine Fassade und ihr Herz bleibt kalt und leer. Und jetzt merkt man richtig zu Beginn unseres Textes, wie Jesus die Sache gegenüber der Menge unbedingt nochmal klären will. Vers 14. Er rief die Volksmenge zu sich, sprach zu ihnen: Hört mir alle zu und versteht. Und dann nochmal in Vers 16. Wenn jemand Ohren hat zu hören, der höre. Nochmal mit Nachdruck aufgefordert. Warum? Weil Jesus ja weiß, wie stark die Leute von den Pharisäern beeinflusst sind. Weil Jesus ja weiß, dass das ein gefährlicher Einfluss ist für das Seelenheil dieser Leute. Und das hat Jesus ja in Lukas 11 dann auch gesagt, Vers 52. Wehe euch Gesetzesgelehrten, ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen, ihr selbst seid nicht hineingegangen. Und die, welche hineingehen wollen, habt ihr daran gehindert. Ihr hindert die Menschen daran, zu Gott zu finden. Es ist nur nicht hilfreich, was ihr tut, es schadet auch noch. Und Jesus will die Leute jetzt direkt aufklären. Und liebe Geschwister, ich denke, das sollte auch unsere Sorge immer sein für unsere Zeitgenossen. Sie sind so vielen verwirrenden und falschen Einflüssen ausgesetzt. Und nicht zuletzt, sie sind so vielen falschen religiösen Einflüssen ausgesetzt. Und der schädlichste Einfluss kommt oftmals von denen, die wie die Pharisäer als Funktionäre der wahren Religion auftreten. Also vorzugsweise Bischöfe, Pastoren, Religionslehrer. Natürlich nicht alle. Aber viele, wenn beispielsweise, wir sprachen darüber, die von der EKD mit Millionen finanzierte Zeitschrift Chrismon eine Medizinerin feiert als Retterin, die sich dafür einsetzt, dass es künftig noch leichter sein soll, Abtreibungen durchzuführen. Oder wenn der führende EKD-Repräsentant Bischof Bedford Strom immer wieder Land auf und Land ab deutlich diesen Eindruck erweckt, es sei auch wertvoll, Moscheen zu besuchen, auf den Imamen mal zu hören und letztlich stehe doch hinter allem der eine Gott. Dann ist das genauso schädlich wie das, was die Pharisäer dem Volk gelehrt haben. Und deswegen hat Jesus besonderen Wert darauf gelegt, das nochmal zu klären. Und deswegen kämpft Jesus jetzt hier nochmal für die Volksmenge. Denn was das Einzige, was denen helfen kann, ist die Wahrheit, damit sie nicht den falschen Einflüssen weiterhin Glauben schenken. Und wieder fasst Jesus seine Botschaft in einem einzigen Satz zusammen. Und er hört, in einem einzigen Satz, den er vielleicht noch kurz erläutert hat. Ein Satz, es ist ein provokativer Satz. Es ist ein Satz, der quer steht zu allem, was den Leuten vertraut war. Und in diesem Satz, da steckt geradezu die Einladung, nun fragt doch bitte nach, fragt mich, fragt meine Leute, damit ihr es versteht. Und dieser eine Satz, die These dieses Textes ist Vers 15. Da sagt der Herr, nichts, was außerhalb des Menschen ist und in ihn hineinkommt, kann ihn verunreinigen. Sondern was aus ihm herauskommt, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Das ist die These. Und damit greift Jesus ja nochmal den Vorwurf der Pharisäer mit dem Händewaschen auf. Ihr habt ohne saubere Hände gegessen. Und Jesus sagt, hey Leute, worum geht's denn? Nichts, was außerhalb des Menschen ist und in ihn hineinkommt, kann ihn verunreinigen, sondern was aus ihm herauskommt, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Wenn wir für unseren Predigttext eine Überschrift suchen, dann würde ich vorschlagen, das ist immer ganz ausnahmsweise, wir reden ja sonst Deutsch und nicht Englisch, man könnte über diesen Text als Überschrift setzen, Outside In oder Inside Out. Outside In oder Inside Out, das heißt grob übersetzt, setzen wir außen an oder setzen wir innen an? Darum geht's hier. Eigentlich kommt diese Formulierung aus der Betriebswirtschaft. Wenn eine Firma die Weiterentwicklung ihrer Produkte plant, hat sie als Ansatz unter anderem diese beiden Möglichkeiten. Outside In oder Inside Out. Also Outside In, das ist die Außenfixierung, können wir sagen. Man setzt außen an. Welche technologischen Trends gibt es? Wie ist die Bedürfnislage bei den möglichen Kunden? Was könnten sie erwarten? Was macht die Konkurrenz? Das ist die Außenfixierung. Und ein Wirtschaftsprofessor hat das so formuliert, er hat gesagt, Outside In ist eine Planungsphilosophie, die von einer starken Umweltabhängigkeit des Unternehmens ausgeht und eigene Aktivitäten zunächst als Anpassungsaktivitäten zum dynamischen Umfeld begreift. Das ist natürlich etwas kompliziert formuliert, aber man orientiert sich an außen. Was sind die Trends? Was ist die Bedürfnislage? Was macht die Konkurrenz? Und im Unterschied dazu die Innenfixierung, Inside Out. Da beschreitet man genau den entgegengesetzten Weg. Man sagt, was haben wir eigentlich? Was können wir gut? Wo liegen unsere Stärken? Welche Ideen haben wir noch in der Schublade? Wie können wir von uns aus den Markt beeinflussen und prägen? Hier in diesen Versen benutzt Jesus ein ganz ähnliches Prinzip, um das Wesen des Menschen zu erklären. Auch Jesus setzt genau auf diese Alternative. Setzen wir außen an? Oder innen? Auf welche Weise kann man den Menschen besser verstehen? Außenfixierung oder Innenfixierung? Und wie kann man erklären, dass Menschen zu so viel Bösem fähig sind? Und wie kann man ihnen helfen, davon wegzukommen? Die Außenfixierung fragt zunächst nach den Einflüssen der Umwelt. Also welche Erziehung hat er gekriegt? Welche Erfahrung hat er gemacht? Was für Freunde hat er? In welcher Kultur ist er aufgewachsen? Welche sozialen Rahmenbedingungen haben ihn geprägt? Und das ist das typische Deutungsmuster etwa des Marxismus. Der Marxismus sagt, der Mensch ist im Kern gut. Aber es sind die negativen gesellschaftlichen Einflüsse, die ihn beschädigt haben. Und deswegen müssen wir vor allem das gesellschaftliche Umfeld ändern. Außenfixierung, das war auch die Anschauung der Aufklärung. Die sagt, der Mensch ist im Kern gut, aber er ist naiv, er ist unwissend. Und wenn wir den Menschen zurechtbringen wollen, dann müssen wir ihn bilden. Dann müssen wir ihn klüger machen. Wir müssen ihn gewissermaßen zivilisieren. Der Humanismus sagt das ganz ähnlich. Der sagt, der Mensch ist eigentlich ein unbeschriebenes Blatt, eine Blueprint, eine Tabula rasa. Wir müssen ihn gut beschreiben. Wir müssen ihn gut sozial einbinden. Wir müssen ihn gut bilden und unterweisen. Und genauso auch die Pharisäer. Die hatten genau den gleichen Ansatz. Deswegen haben die so viel Wert worauf gelegt? Auf ihre Regeln. was beim Humanismus die Bildung ist und was beim Marxismus die Verbesserung der gesellschaftlichen Verhältnisse ist, das waren bei den Pharisäern die Regeln. Die haben gesagt, wenn wir den Menschen gut einbauen in ein enges Geflecht von Regeln und Vorschriften und Ordnungen und Traditionen, dann bringen wir ihn dazu, ein vor Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Wir müssen die richtigen Umweltbedingungen schaffen. Wir müssen die richtigen Rahmenbedingungen schaffen. Und wir müssen die schlechten Umwelteinflüsse so weit wie möglich abschirmen. Wir müssen ihn davon fernhalten. Und dann können wir im Ergebnis einen frommen, guten Menschen erwarten, der eine Wohltat für seine Mitmenschen darstellt. Und so wird gedacht bis heute. Typisches Beispiel dieser Denkweise ist das Buch des Sozialpsychologen Philip Zimbardo, 2007. Dieses Buch trägt den Titel Der Luzifer-Effekt, also Luzifer für den Teufel, der die Menschen böse macht. Und der Untertitel lautet, wie gute Leute zu Schlechten werden. Wie gute Leute zu Schlechten werden. Understanding how good people turn evil. Und die These von Zimbardo ist ganz einfach. Entscheidend sind die bösen Einflüsse von außen, also Außenfixierung. Der Mensch ist denen in der Gesellschaft nun mal ausgesetzt. Und diese negativen äußeren Einflüsse sind so stark, dass wir gar nicht anders können, als böse zu werden. Und bei denen, die ganz besonders schlimm enden, war die Umweltdosis einfach zu stark. So, das ist sehr grob zusammengefasst, die These dieses Buches. Die Pharisäer, der Marxismus, die Aufklärung, der Humanismus, so unterschiedliche Epochen und Ansätze, aber alle erklären den Menschen mit demselben Grundprinzip, mit dieser Außenfixierung. Und Jesus? Gegen dieses Denkmodell setzt Jesus sein Gegenkonzept der Innenfixierung, Inside Out. Nichts, was außerhalb des Menschen ist und in ihn hineinkommt, kann ihn verunreinigen, sondern was aus ihm herauskommt, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Das heißt, Jesus sagt, wenn du den Menschen wirklich verstehen willst, wenn du verstehen willst, was aus ihm rauskommt, wenn du dich selbst verstehen willst, dann musst du innen ansetzen. Dann solltest du dich nicht länger herausreden mit Schuldzuweisungen an die verschiedenen Einflüsse, denen du ausgesetzt warst. Vielleicht deine frühkindliche Prägung oder so. Ja, das hat natürlich auch einen gewissen Teil dazu beigetragen, dass du so geworden bist, wie du jetzt bist. Das stimmt schon. Und die Kriminalstatistik hat natürlich auch etwas zu tun mit brüchigen Familien, mit seelischer Verwahrlosung, mit asozialen Cliquen. Und die Kriminalstatistik hat auch etwas zu tun mit archaischen Kulturen, natürlich. Etwa die auffällige Zunahme von Messerattacken in Deutschland im Sommer 2018 quer durchs Land hat natürlich auch mit politischen Entscheidungen der letzten Jahre zu tun. Es gibt gesellschaftliche Wirkfaktoren, die man nicht leugnen kann und die man auch angemessen diskutieren muss, auch öffentlich. Aber das Wesen des Menschen, sagt Jesus, kannst du damit noch nicht verstehen. Den Kern seiner Not bekommst du damit nicht in den Blick. Und schon gar nicht, wie es um sein Verhältnis zu seinem Schöpfer bestellt ist. Nichts, was außerhalb des Menschen ist und in ihn hineinkommt, kann ihn verunreinigen, sondern was aus ihm herauskommt, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Und Matthäus 15 hat den Bericht über diese Situation auch nochmal, und da ist noch ergänzt, dass Jesus gesagt hat, ohne Hände zu waschen, aber mach dich unrein. Und wenn das stimmt, ihr Lieben, wenn die Deutung von Jesus wahr ist, und sie ist wahr, weil sie von Jesus kommen. Und wenn diese Innenfixierung dem Menschen gerecht wird, wenn Vers 15 stimmt, dann hat das sehr praktische Konsequenzen für jeden von uns. Und diese Konsequenzen entfaltet Jesus jetzt in den Versen 17 bis zum Schluss. Die erste Konsequenz. Diese Innenfixierung bedeutet zunächst, und das mag uns überraschen, Freiheit nach außen. Das ist die erste Konsequenz. Wenn Sie mitschreiben, Freiheit nach außen. Und Jesus macht das deutlich mit einem drastischen Bild, das jeder verstehen muss, Vers 18 und 19. Und er sprach zu ihnen, seid auch ihr doch so unverständlich als die Jünger, begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineinkommt, ihn nicht verunreinigen kann. Denn es kommt nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und wird auf dem natürlichen Weg, der alle Speisen reinigt, ausgeschieden. Man kann diesen Vers noch besser übersetzen, indem man der alle Speisen reinigt in Klammern setzt und diesen Abschnitt lieber übersetzt mit dem, was wir da zugefügt haben, dahinter. Damit erklärte er alle Speisen für rein. Also das ist die grammatikalisch beste Übersetzung dieses Verses, so haben sie es auch in der Luther, in der Elberfelder, denn es kommt nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und wird auf dem natürlichen Weg ausgeschieden. Damit erklärte er alle Speisen für rein. Das ist die erste Konsequenz. Freiheit nach außen. Jesus spielt nochmal an auf die Reinigungsvorschriften und Speisegebote. Und er sagt, Leute, diese Vorschriften der Ältesten, die könnt ihr von jetzt an ignorieren. Die dürfen euer Gewissen nicht mehr belasten, denn alles Äußere, alles Essen, Vers 19, kommt nicht in sein Herz. Freiheit nach außen. Und das heißt auch, Gemeinden dürfen heute nicht äußere Rituale festlegen und an deren Einhaltung gewissermaßen den Segen Gottes binden und damit die Gewissen knechten. Also, dass man dann sagt, ja, also weißt du, wenn du eine bestimmte Kleidung trägst oder wenn du gern Schweinefleisch isst oder möglicherweise sogar Blutwurst und wenn du ab und zu mal ein Glas Wein trinkst, na, wie steht das um dein Christsein? Und dann darf nicht eine religiöse Instanz die Stimme erheben und sagen, wer das und das tut, der ist kein richtiger Christ. Der kann nicht Gott wohlgefällig sein. Denn, Vers 19, es kommt nicht in sein Herz. Die Blutwurst kommt nicht in sein Herz, das Schweinefleisch kommt nicht in sein Herz, das Glas Wein kommt auch nicht in sein Herz. Freiheit nach außen. Es ist etwas anderes, wenn eine Gemeinde sagt, wir wollen hier in unseren Räumen grundsätzlich keinen Alkohol ausschenken, weil wir damit ein Signal setzen wollen. Das ist etwas anderes. Wir wollen hier keinen in Versuchung führen, gerade angesichts des in unserer Gesellschaft weit verbreiteten Alkoholismus. Und wir wollen hier aus Gründen der Rücksichtnahme eine klare Linie fahren. Das steht auf einem völlig anderen Blatt. Dagegen würde Jesus nie etwas sagen. Aber in dem Moment, wo das kippt, in dem Moment, wo das Einhalten von äußeren Speise- und Trinkvorschriften und das Einhalten einer bestimmten Kleiderordnung als das Kennzeichen eines echten Christen ausgegeben wird, da wird es völlig verkehrt. Da werden Gewissen menschlich geknebelt. Und da hat man diese Worte von Jesus ganz klar gegen sich. Also das ist die erste Konsequenz dieser Innenfixierung. Freiheit nach außen. Und ihr Lieben, diese Freiheit ist kein willkürliches Chaos, sondern sie ist sicher geschützt durch Gottes Gebote. Durch die Gottesgebote, die er uns auch verbindlich gemacht hat. Das ist davon natürlich unberührt. Natürlich ist es wichtig, dass wir die Wahrheit sagen und nicht lügen. Natürlich ist es wichtig, dass wir treue Eheleute sein sollen und keinen Ehebruch begehen. Das ist verbindlich, natürlich. Und das hat Gott für alle Zeiten gegeben. Man nennt das auch das sogenannte Moralgesetz. Etwa wie es zusammengefasst ist in den 10 Geboten. Das ist gültig. Aber ihr müsst euch kein schlechtes Gewissen machen wegen irgendwelcher Speisevorschriften. Denn es kommt nicht in sein Herz. Aber Moment mal. Da ist doch noch Klärungsbedarf, denke ich, denn Speisevorschriften und Reinigungsrituale standen ja nicht nur in den Zeugnissen der Ältesten, sondern auch im Alten Testament. Also die waren ja nicht nur von der Tradition dazu gegeben worden, sondern sie waren teilweise auch von Gottes Wort gegeben. Also nicht das, was Jesus bei den Pharisäern ablehnt, aber es gab das. Nur ein Beispiel, 3. Mose 11, da finden wir ganz bestimmte Vorschriften, was die Leute essen dürfen und was nicht. Also da heißt es zum Beispiel, 3. Mose 11, alles, was ganz gespaltene Klauen hat und Wiederkäut unter den Tieren, dürft ihr essen. 3. Mose 11, Vers 3 und Vers 4, aber von den Wiederkäuern und denen, die gespaltene Klauen haben, solltet ihr die folgenden nicht essen, das Kamel. Denn obgleich es Wiederkäut hat, ist doch kein gespaltenen Klauen. Darum soll es für euch unrein sein. Und so geht das weiter. Bestimmte Tiere sollt ihr essen, bestimmte Tiere sollt ihr nicht essen. Die einen sind rein und die anderen sollen euch als unrein gelten. Das steht ja wirklich auch im Alten Testament. Das steht im Wort Gottes. Aber wir müssen klären, wofür hat Gott seinem Volk denn diese Gesetze damals gegeben? Er hat sie zu keinem Zeitpunkt vorgesehen als einen Weg, auf dem der Mensch mit Gott ins Reine kommt. Zu keinem Zeitpunkt, auch damals nicht. Ja, wozu hat Gott sie dann gegeben? Gott hat sie gegeben mit einer pädagogischen Funktion. Das war der Sinn. Gott hat diese Reinigungsvorschriften zum Beispiel gegeben als ein Anschauungsunterricht. Diese Regeln sollten den Menschen helfen, etwas zu verstehen. Sie konnten die Menschen zu keinem Zeitpunkt retten, aber sie waren ein pädagogisches Hilfsmittel. Dafür hatte Gott sie gegeben. An diesen Ordnungen sollte Israel wie an einem Gleichnis lernen, dass es ja einen klaren Gegensatz gibt zwischen rein und unrein, zwischen heilig und unheilig, zwischen dem, was Gott wohlgefällig ist und was Gott verabscheut. Dass diese Unterscheidung Gott wichtig ist, das sollten sie daran lernen. Und das sollten die Zeremonien, die Gott verordnet hatte, den Menschen vor Augen führen. Auch zum Beispiel die Beschneidung. diese äußere Beschneidung der kleinen Jungen. Das war ein Bild, ein Gleichnis für die Beschneidung des Herzens. Euer Leben soll ganz Gott gehören. Und alle diese Rituale hatten ein großes Ziel. Sie sollten nämlich alle auf den Messias hinweisen. Und der Messias, als er dann da war, als Jesus gekommen war, er, auf den all das hingewiesen hatte, da hat Gott gesagt, so Leute, jetzt sind die ganzen pädagogischen Rituale ans Ziel gekommen, jetzt ist der Messias da. Und von nun an haben wir den Messias selbst und seine Botschaft und von da an brauchen wir nicht mehr die alten Rituale. Ich hebe sie offiziell wieder auf. Was ich gegeben habe, sagt Gott, das hebe ich selbst auf. Und deswegen muss jetzt niemand mehr sein Gewissen damit belasten. Verstehen Sie, das war der Sinn dieser Rituale. Das ist das große Thema des Hebräerbriefes. Das können Sie in Hebräer 9 zum Beispiel lesen, dass Gott sagt, dass was Gott früher gegeben hat, das war ein Gleichnis. Es war ein Gleichnis. Aber jetzt ist Jesus gekommen. Als Christus kam, war dieses Gleichnis damit in seiner Funktion erfüllt. Und jetzt ist der Messias da. Und jetzt geht's nicht mehr um die Frage, was essen wir, was trinken wir. Hebräer 9, Vers 9 bis 11. Und jetzt sind die alten Rituale und die alten Speisegebote nicht mehr erforderlich. Und schauen Sie mal, wie Paulus das im Kolosserbrief sagt. Kolosser 2, da sagt Paulus Vers 16, Kolosser 2, Vers 16. So lasst euch von niemandem errichten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind. Also das waren nur Bilder. Wenn ihr nun mit Christus, den Grundsätzen der Welt, gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen? Kolosser 2,20, als ob ihr noch in der Welt lebtet. Rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dies nicht. Paulus sagt, das ist vorbei. Das dient nur noch dazu, dass Leute sich damit hervortun und ihren religiösen Stolz damit feiern. Und natürlich, wenn wir uns das klar machen, das war ein Umbruch. Und das war für die aufrichtigen Juden, auch wenn sie an Jesus glaubten, ein krasser Einschnitt. Das mussten sie erstmal verkraften. Dass Gott, der das alles angesetzt und eingesetzt hatte, mit dieser pädagogischen Absicht, dass er sagte, so, jetzt ist gut, weil der Messias da ist. Da mussten sie erstmal umschalten, dass derselbe Gott, der das gegeben hat, es jetzt wieder einkassierte. Und zu diesem Umschalten brauchten sie jetzt auch eine starke pädagogische Unterstützung. Und denken Sie mal dran, wie Gott den Petrus vorbereitet hatte. Petrus sollte ja zu diesem Hauptmann Cornelius gehen, Apostelgeschichte 10, und den gewissermaßen als einen vollwertigen Christen anerkennen, wenn er zu Jesus kommt. Und was hat Gott mit dem Petrus gemacht in der Zeit, als er ihn darauf vorbereitet hatte? Ich kann das jetzt nur andeuten. Er hat dem Petrus diese Vision geschenkt, ne? Apostelgeschichte 10, Vers 11. Und er sah den Himmel geöffnet und ein Gefäß zu ihm herabkommt wie ein großes leinernes Tuch. Und darin waren all die vierfüßigen Tiere der Erde und die Raubtiere und die kriechenden Tiere und die Vögel des Himmels. Und für Petrus als Juden war das absolut unmöglich. Und was sagt Gott? Schlachte und iss. Und Petrus sagt, was? Geht doch nicht. Widerspricht doch allen Speisebohnen, die du gegeben hast. Gott hat gesagt, schlachte und iss. Von jetzt an ist das aufgehoben. Es war ein Bild für euch. Und Markus formuliert diese Konsequenz nochmal am Ende von Vers 19. Er sagt, damit erklärte er alle Speisen für rein. Freiheit nach außen! Und das macht Markus in unserem Text ganz klar. Darauf zielte Jesus. Er erklärte alle Speisen für rein. Alle Speisen. Auch Blutwurst, auch Schweinefleisch. Die ganze Speisekarte rauf und runter. Jetzt freuen sich schon aufs Mittagessen. Natürlich sollen wir damit verantwortlich umgehen, ganz klar. Wir sollen bei dem, was wir essen, an unsere Gesundheit denken, weil der Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist, ganz klar. Und die Rücksicht kann es auch gebieten, in einer bestimmten Situation auf etwas zu verzichten, was an sich zu genießen keine Sünde wäre. Das hat Paulus ja in Römer 14 beschrieben, er hat gesagt, manchmal müsst ihr einfach Rücksicht nehmen auf bestimmte Leute, die das noch nicht verstehen können. Und dann verzichtet eben mal, obwohl es keine Sünde wäre, das zu essen. Aber das ist die erste Konsequenz dieser Innenfixierung Jesu. Freiheit nach außen. Alle äußeren Faktoren haben keinen Selbstzweck mehr. Und das gibt uns auch eine große Souveränität im Umgang mit diesen äußeren Faktoren. Und umgekehrt folgt daraus, die Einhaltung äußerer Rituale und Ordnung kann uns auch nichts helfen. Kann nicht unsere Schuld beseitigen. Selbst die Einhaltung jener Ordnung, die Gott angeordnet hat und die für uns noch gelten. Zum Beispiel das Abendmahl. Jesus hat ja ausdrücklich angeordnet, wir sollen das Abendmahl feiern. Aber selbst da gilt, wer das Abendmahl nur äußerlich mitmacht, aus Tradition oder um nicht aufzufallen oder was auch immer, wer das nur äußerlich mitmacht, der wird keinen Segen davon haben. Warum? Vers 19. Denn es kommt nicht in sein Herz. Der wird keinen Segen davon haben. Der wird das Stück Brot zu sich nehmen, der wird den Schluck Wein trinken, aber es kommt nicht in sein Herz, sondern nur in den Bauch. Und diese Einordnung äußerer Faktoren traf natürlich die Pharisäer ins Mark. Denn das gesamte Gebäude ihrer Frömmigkeit war auf diesen äußeren Faktoren aufgebaut. Und deswegen zieht Jesus, wir müssen das verstehen, zieht Jesus ihnen jetzt quasi nicht nur den Teppich unter den Füßen weg, sondern das ganze Fundament. Die Pharisäer haben eine ganz große Nähe zum römisch-katholischen System. Da heißt es auch, halte die Regeln ein. Du musst das gar nicht alles bis ins Letzte verstehen, da vertrau mal deiner Kirche, die weiß das schon seit Jahrtausenden. Hauptsache, du machst es richtig und du machst richtig mit, die Messe, die Eucharistie, betest deinen Rosenkranz, dein Ave Maria und so weiter. Mach es mal und dann kannst du dich schon auf den Priester verlassen, der wird das mit Gott regeln. Und liebe Geschwister, ich sage Ihnen, das ist nicht nur im Katholizismus verbreitet. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich als junger Pfarrer in der Dorfgemeinde meinen Dienst angetreten habe, großer Begrüßungsempfang, der Bürgermeister war auch anwesend. Und ein launiger Festredner sagte zum Bürgermeister, gut, dass wir jetzt wieder vollständig sind, das Pfarrhaus ist wieder besetzt, wir haben einen neuen Pfarrer. Und dann sagt er zum Bürgermeister, du kümmerst dich weiter um die Verwaltungsdatei und der kümmert sich um unsere Seelendatei. Und die Erleichterung war allseits spürbar. Es ist ja alles wieder im Lot, das Pfarrhaus ist besetzt, im Pfarrhaus brennt noch Licht und die kümmern sich schon. Der Bürgermeister um die Verwaltung und der Pfarrer um unsere Seelen. Hauptsache, die äußeren Faktoren stimmen. Hauptsache, die Ordnung ist gewährleistet. Dann kann nicht mehr sehr viel schief gehen und für Protestanten gehört dann nicht mal mehr der Messebesuch dazu. So frei sind die dann auch, das kann man sich dann auch noch sparen, solange man nicht aus der Kirche austritt. Aber Jesus sagt, es kommt nicht in sein Herz. Und das heißt, so wenig die äußeren Rituale den Menschen schaden können, so wenig können sie ihm nützen. Verstehen Sie? Falsche Speisen können dein Herz nicht krank machen und richtige Speisen können dein Herz nicht gesund machen. Und damit kommen wir zur zweiten Konsequenz, die sich aus dieser Innenfixierung ergibt. Erstens, Freiheit nach außen und zweitens, und das ist jetzt der Höhepunkt dieses Textes, Gefahr von innen. Freiheit nach außen, aber zweitens, Gefahr von innen. Vers 20. Er aber sprach, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Gefahr von innen. Viermal sagt Jesus das, Vers 15, was aus dem Menschen herauskommt. Dann Vers 20 nochmal, was aus dem Menschen herauskommt. Vers 21, von innen aus dem Herzen heraus. Und in Vers 23 nochmal, all dies Böse kommt von innen heraus. Also deutlicher kann man es nicht sagen. Viermal hat der Herr das hier wieder wiederholt. Und das heißt, du kannst dir die Hände 10-mal am Tag waschen. Und deine blitzsauberen Hände, deine peinlichst desinfizierten Hände, nützen dir überhaupt nichts, wenn du ein schmutziges Herz hast. Das ist die Wurzel des Übels, Gefahr von innen. Der Fisch stinkt vom Kopf, sagt man, aber der Mensch stinkt vom Herzen. Gefahr von innen. Das ist die zweite Konsequenz dieser Worte Jesu. Und schauen Sie, Jesus beschönigt unsere Situation. Keine Sekunde. Jesus sagt nicht, übertreibt das so ein bisschen mit eurer Reinheit. Nervt die Leute nicht so, redet nicht ständig von rein und unrein. Das ist Geschichte. So eng sind wir nicht mehr. Nein, im Gegenteil. Jesus betont, wie gefährlich Unreinheit ist. Haben Sie gesehen? 5-mal. Vers 15, es kann ihn verunreinigen, was von innen kommt, nicht verunreinigen, was von außen kommt. Vers 18, was von außen kommt, kann ihn nicht verunreinigen. Vers 20, was aus dem Herzen kommt, das verunreinigt ihn. Und Vers 23 nochmal, was von innen herauskommt, verunreinigt die Menschen. Jesus nimmt das sehr ernst mit der Verunreinigung. Ja, aufgepasst, Jesus verschärft den Standard für Reinheit. Die Pharisäer, die gaben sich mit äußerer Reinheit zufrieden. Ja, mit kultischer Reinheit, mit ritueller Reinheit, mit an den Ordnungen orientierter Freiheit. Und was fordert Jesus? erfordert innere moralische Reinheit. Und das sehen wir daran, wie er die Symptome der Unreinheit beschreibt. Das sind ja größtenteils Sachen, die man zunächst nicht sieht. Ehebruch, Unzucht, ja, Mord sieht man irgendwann. Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Das ist der Standard. Und warum hat er diesen Standard? Der Grund dafür ist Gott selbst. Gott ist heilig. Gott ist vollkommen. Gott ist absolut rein. Deswegen passen schmutzige Menschen nicht in seine Familie, in seine Nähe. Und so enttarnt Jesus jetzt das, wenn ich das so sagen darf, das Epizentrum unserer Unreinheit vor Gott. Und das ist der Kern dieses Textes. Vers 21. Von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken. Und dann wird das alles aufgezählt, was daraus folgt. Und verglichen damit ist die Speisefrage. Merken Sie, wie harmlos, wie lächerlich das ist. Im Angesicht von Ehebruch und Neid und Habsucht. Ob da einer die Hände gewaschen hat. Oder das richtige Menü bestellt. Dort im Herzen, da lauern ganz andere Kaliber. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit und so weiter. Und Jesus sagt, das verunreinigt den Menschen wirklich. Das heißt, es beschmutzt sein Leben im Angesicht Gottes. Das ist damit gemeint. Das ist verunreinigt immer vor Gott. Schauen Sie, wenn ich irgendwo einsam auf weiter Flur durch den Wald jogge, dann stört mich doch kein verschmutztes Hemd oder eine zerschlissene Hose oder dass vielleicht die beiden Turnschuhe nicht zusammenpassen. Ich sehe mich ja selber nicht, glücklicherweise. Und wenn, dann stört es mich nicht. Unreinheit wird erst zum Problem, wenn sie vor anderen offenbar wird. Und in dem Sinne hat das Jesaja, der Prophet, ja gesagt, Jesaja 64, Vers 5, alle unsere Gerechtigkeit, also alle unsere moralische Gutheit ist vor Gott wie ein besudeltes Kleid. Und vor Gott können wir unsere Blöße nicht verdecken. Und vor Gott wird es nicht nur sichtbar, sondern die Bibel sagt auch, es ist letztlich auch gegen Gott gerichtet. Gott nimmt das sehr persönlich, was wir so leben. Er nimmt es sehr persönlich. Es ist gegen ihn gerichtet. Er bewertet das als Feindschaft, als Ignoranz ihm gegenüber. Und er durchschaut uns. Und er sieht hinter all diesen Symptomen und Auswirkungen unseres Schmutzes, manches kommt ans Licht, anderes bleibt auf immer irgendwo in unserem Innern verborgen, aber Gott sieht es, Gott sieht hinter all diesen Symptomen die trübe Quelle, aus der sie alle hervorgespült werden, aus der sie alle rausgepumpt werden. Und diese trübe Quelle, Sie haben es gelesen, ist unser böses Herz, Vers 21. Von innen, aus dem Herzen des Menschen kommt das. Von innen aus dem Herzen des Menschen. Und Herz, das wissen wir, Herz ist in der Bibel die Schaltzentrale unserer Persönlichkeit. Herz steht nicht nur fürs Gefühlsleben, das wissen wir. Herz steht für Denken, Wollen, für das Gewissen, für die Entscheidung, die wir treffen, für das Streben, für das Trachten. Alles, was wir so sind und was wir erstreben, das ist Herz. Und Jesus sagt, was kommt da raus aus deinem Herzen? Böse Gedanken, steht hier. Das griechische Wort dafür heißt Dialogismoi. Daher kommt unser Wort Dialog, also gewissermaßen das Selbstgespräch unseres Herzens, die bösen Gedanken. Da ist die Absicht damit ausgedrückt, Absichtlichkeit. Man kann das auch übersetzen mit Planungen, böse Planungen, die das Ich von Nestvogel da ersinnt, weil es aus seiner Herzensquelle kommt. Das ist die Situation. Und Jesus sagt, wenn du verstehen willst, was die Ursache all deiner einzelnen Sünden ist, und zwar der Sünden, die die Menschen sehen und der Sünden, die vor den Menschen verborgen bleiben, wie nur Gott sieht. Dann ist das hier die Quelle. Die Schaltzentrale ist vergiftet. Die Schaltzentrale ist besetzt. Dein Herz ist programmiert von einem zerstörerischen Plan, der gegen den Schöpfer gerichtet ist. Das ist die Diagnose. Und wenn man über viele Jahre in die Bibel liest, weiß das. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, als ich das in dieser Woche nochmal studiert habe, im Hinblick auf diesen Predigtext, da hat es mich nochmal richtig erschrecken lassen. Es ist ein harter Befund. Man gewöhnt sich sonst zu sagen, das Herz des Menschen ist böse von Jugend an. Aber wenn wir uns das mal klar machen, es ist ein harter Befund. Und Jeremia hat es im Alten Testament schon gesagt. Jeremia 17, Vers 9. Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Und dann sagt Gott, ich, der Herr, erforsche das Herz und ich prüfe die Nieren. Überaus bösartig ist das Herz. Das ist alles die Folge des Sündenfalls im Morgengrauen der Menschheitsgeschichte. Und deswegen, ihr Lieben, greift es zu kurz. Wenn man nur an die Symptome herangeht, wenn man nur an die Auswirkungen herangeht, gut, da lassen sich vielleicht kurzfristig gewisse zivilisatorische Effekte erzielen, dass man die Leute ein bisschen zivilisierter macht, dass wir uns ein bisschen mehr zusammenreißen können in der einen oder anderen Situation. Aber grundsätzlich, solange die finstere Quelle, diese giftige Quelle des Herzens sprudelt, kann diese Gefahr niemals gebannt werden. Es ist die Gefahr von innen. Die Gefahr, die Jesus Verunreinigung genannt hat. Es besudelt mein Leben vor Gott. Und diese Verunreinigung zerstört mich selbst. Sie treibt mich immer weiter von Gott weg. Und sie bewirkt, dass ich auf ewig in der Gottesferne meine Existenz fristen werde. Das, was Jesus Hölle genannt hat. Und sie macht mich unberechenbar für meinen Nächsten. Ich gefährde mich selbst, ich gefährde ihn. Das ist hier gemeint. Und die Jünger haben Jesus extra darauf hingewiesen. Das sehen wir auch in dem Paralleltext in Matthäus 15. Sie haben Jesus hinterher gefragt, weißt du, dass die Pharisäer Anstoß nahmen, als sie das hörten? Ja, wie sollten sie auch nicht dran Anstoß nehmen? Sorry. Nichts ist normaler als dass die Pharisäer und alle Pharisäer aller Zeiten natürlich daran Anstoß nehmen. Wie könnten sie auch nicht Anstoß dran nehmen? Weil das nämlich den Luftballon ihres Selbstbildes zum Platzen brachte. Und mit dieser Selbsteinschätzung passen die Pharisäer bruchlos ins 21. Jahrhundert. Bruchlos. Sprechen sie mit ihren Arbeitskollegen, mit ihren Kommilitonen, mit ihren Nachbarn. Böse in dieser Weise? Ist doch total übertrieben. Und schauen Sie, es ist aufregend, wie absolut Jesus diesen Befund formuliert, ohne die leiseste Ausnahme zu dulden. Es geht immer um den Menschen. Vers 18, Vers 20, Vers 21, Vers 23. Das ist eine Regel ohne Ausnahme. Jesus sagt nicht einige Menschen oder einige besonders schlimme Menschen, sondern sagt der Mensch, das heißt du und ich. Ohne Ausnahme. Eine ganze Menschheit unterwegs in der Auflehnung gegen ihren Schöpfer. Und verstehen Sie, deswegen können auch vergleichsweise, ich sag mal normale oder harmlose Menschen vergleichsweise grobe Untaten begehen. Das ist der Grund, weil das Böse in uns drinsteckt. Das war ja die so überraschende Entdeckung für Hannah Arendt. Hannah Arendt, die Philosophin und Erforscherin des Totalitarismus, übrigens hier in Hannover geboren, das wissen die wenigsten. Als Jüdin musste sie vor den Nazis ins Ausland fliehen, lebte schließlich in New York und berühmt wurde Hannah Arendt unter anderem dadurch, dass sie im Auftrag einer amerikanischen Zeitung von dem Prozess gegen Adolf Eichmann berichtete. Und sie schrieb ein Buch darüber. Eichmann hatte die Züge organisiert, mit denen Juden in die Vernichtungslager von Auschwitz transportiert wurden. Und Eichmann wurde 1961 in Jerusalem der Prozess gemacht. Und Hannah Arendt hat diesen Prozess intensiv verfolgt. Immer mit der Frage, was geht in so einem Menschen vor, der bei einem solchen grausamen Verbrechen mitmacht? Was steckt hinter dem Bösen? Sie hat vieles überlegt, aber sie hat letztlich keine stimmige Antwort auf diese Frage gefunden. Aber berühmt wurde ihre These von der Banalität des Bösen. Banalität, das heißt, wie banal ist das Böse? Also sie sagte, wie kann so ein biederer, langweiliger, stocknormaler Mensch wie der Eichmann eine dermaßen grausame Zerstörung anbieten? Das hat sie umgetrieben, die Banalität des Bösen. Oder wie es der Psychologe James Waller in einem Buch 2002 geschrieben hat, wie normale Menschen Völkermord und Massenmord verwirklichen. Becoming evil, how ordinary people commit genocide and mass killing. Also, das heißt, es kann extrem Böses geschehen durch vermeintlich sehr normale Leute. Banalität des Bösen. Warum ist das so? Die Erklärung gibt Jesus uns hier in diesen Versen. Wir Menschen haben alle ein böses Herz. Gut, dass wir nicht alle zum Massenmörder werden. Aber Goethe hat ja bekanntlich seinem Sekretär Eckermann gegenüber gesagt, ich kann mir kein Verbrechen vorstellen, das ich nicht hätte auch begehen können. Ich kann mir kein Verbrechen vorstellen, das ich nicht hätte auch begehen können. Gestern fand in Berlin ja der jährliche Marsch für das Leben statt, mit gut 7000 Teilnehmern, um in der Hauptstadt wirklich für den Schutz der Kinder im Mutterleib zu demonstrieren. Und wir haben eine offizielle Statistik, die Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch höher, bis in die 38. Kalenderwoche sind laut Statistik bereits 74.100 Kinder im Mutterleib getötet worden, umgebracht worden, in Deutschland 2018. Und das Motto des Schweigemarsches lautete: Ja zu jedem Kind, Ja zu jedem Kind. Und dieser Schweigemarsch wurde angegriffen, angepöbelt von Beschimpfungen und Protesten radikaler Feministen und Vertretern der Homo-Lobby. Linksradikale Gegner haben versucht, die Demonstrationen zu stören. Immer wieder haben Antifa-Parolen sich den Weg gebahnt. Es wurde geschrien: Deutschland stirbt aus. Applaus, Applaus. Gucken Sie mal nach in den Online-Ausgaben von FAZ und Süddeutsche und Zeit. Finden Sie da irgendwas? Finden Sie irgendetwas? Finden Sie Hinweise darauf, dass das eine Katastrophe ist? Dass wir jährlich 100.000 Kinder umbringen? Hören Sie etwas davon bei denen, die sagen, wir müssen für den moralischen Zusammenhalt unserer Gesellschaft eintreten? Sehen kaum eine Meldung wert. Gefahr von innen. Und die Liste, die Jesus hier vorlegt in diesen Versen, ist ja keine vollständige Liste, aber die zeigt, wie breit gefächert die Ausflüsse des bösen Herzens sind. Ist ja nicht nur Mord und direkte Gewaltanwendung. Also aus dem Herz kommen die bösen Gedanken, die Planung. Und dann zählt Jesus hier 12 Beispiele auf. Ehebruch. Also da greift jemand eine bestehende Ehe an und er sagt in der Bergpredigt, dass es bereits im Herzen beginnt. Unzucht. Unzucht, das meint jegliche Form von Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe. Mord, 5. Gebot. Und in der Bergpredigt sagt Jesus, das ist gar nicht so fern. Der Vorbote des Mordes ist der Zorn. Diebstahl, 7. Gebot. Geiz, Habgier. Also, dass ich Besitztümer an mich raffen will und meinen Schatz hier in dieser Erde, auf dieser Erde haben will und da die ganze Konzentration drauf lege. Wie steht es mit meinem Bankkonto? Was machen meine Aktien? Und solange ich das gut zusammenhüte, ist mir der Rest relativ egal. Bosheit ist ein allgemeiner Begriff, trachtet danach, dem Nächsten zu schaden, warum auch immer. Betrug oder Arglist, dass ich den anderen übervorteile, dass ich ihn austrickse zu meinem eigenen Nutzen. Zügellosigkeit, ein Lebensstil des Verprassens. Hauptsache, ich kann in freien Zügen genießen, egal was es andere kostet. Erfüllung im Konsum, ohne jedes Maß, ohne jede Verantwortung. Neid steht im Griechischen das Wort böses Auge. Böses Auge steht da wörtlich. Das heißt Missgunst, das böse Auge, das schaut, was hat der andere und der hat was Gutes und der hat hier vielleicht mehr als ich. Böses Auge, Missgunst. Lästerung, Lästergedanken gegen Gott, dass ich ihn ablehne, dass ich seine Wahrheit in Zweifel ziehe. Hochmut, das ist das Gegenteil von Dienen, das Gegenteil von Hilfsbereitschaft. Der Hochmut rühmt sich dessen, dass er alles alleine schafft und Gott nicht braucht. Tja, und dann überraschend Unvernunft. Narrheit kann man das übersetzen. Und der Narr sagt, es gibt keinen Gott. Der Narr kettet sich an die Diesseitigkeit. Der Narr vertraut sein Leben einer menschengemachten Ideologie an. Wo doch die Weisheit, die Furcht Gottes der Anfang aller Weisheit ist. Und wenn wir diese Zwölferliste sehen, dann kann jeder von uns diese Liste durch seine speziellen Gefährdungen ergänzen. Und allen ist eines gemeinsam, was immer Sie und ich da noch reinschreiben in diese Liste. Es steht alles in engster Verbindung mit der Schaltzentrale, mit unserem Herzen. Und das ist die zweite Konsequenz dieser Innenschau von Jesus. Erstens, äußere Freiheit. Die Speisen landen nur im Bauch. Kein Problem. Äußere Regeln, kein Problem. Aber das zweite ist die innere Gefahr. Die Sünden entspringen aus dem Herzen und zerstören die Gemeinschaft mit Gott. Man kann sich die Filmszene gut vorstellen. Längst haben die Bösen einen Agenten in die Reihen des Guten eingeschleust, der Guten eingeschleust. Und die Guten flüchten vor dem Bösen. Sie rennen um Leib und Leben, werden verfolgt, aber sie könnten ihren Verfolgern entkommen. Und da endlich ist das sichere Gebäude, endlich ein sicheres Quartier rein. Es gibt endlich eine dicke Mauer zwischen unseren Verfolgern und uns. Erleichtert drehen sie von innen den Schlüssel um. Jetzt sind wir endlich sicher. In dem Moment erhebt sich der Agent mit höhnischem Grinsen und zückt seine Waffe mit den Worten: Jetzt seid ihr alle erledigt. Verstehen Sie, das ist die Situation. Sie hatten die Gefahr von außen vermutet. Und sie hatten gedacht, jetzt haben wir diese Mauer dazwischen. Und jetzt haben wir das ausgeschlossen. Und sie merkten plötzlich, es ist mittendrin. Das muss uns erschrecken, was Jesus hier sagt. Aus dem Herzen des Menschen, von ihm kommen die bösen Gedanken hervor mit allem, was folgt. Und darum waren die Pharisäer so erbost, wissen Sie, weil das ihre ganze Strategie pulverisierte. Denn das ist doch klar, wenn die Gefahr von innen kommt, von der Innenverschmutzung, dann sind wir mit allen äußeren Mitteln am Ende. Was wollen Sie mit Speisegebot gegen ein böses Herz machen? Sie kommen da ja gar nicht ran. Das hat auch der Islam irgendwie geahnt. Es gibt eine Legende über den jungen Mohammed, dass der Engel Gabriel zu ihm kam und ihn packte und auf den Boden legte und seine Brust öffnete und sein Herz herausnahm. Und aus diesem Herzen entfernte er einen schwarzen Klumpen Blut und sagte, das war der Anteil Satans in dir. Und dann wäscht Gabriel Mohammeds Herz in einer goldenen Schüssel, die mit Schneewasser gefüllt ist. Und dann pflanzt er das Herz wieder ein und schließt die Brust Mohammeds. Und von jetzt an ist er auf dem richtigen göttlichen Weg. Die haben was geahnt. Es ist das Herz, aber es geht eben mal nicht so. Kurz aufgeschnitten, in Schneewasser gewaschen, wieder reingesetzt. Wenn es so einfach wäre. Unsere Hände kriegen wir gewaschen, aber unser Herz bleibt dreckig. Weil wir da nicht rankommen mit unseren äußeren Methoden. Oder noch ein ganz einfacher Vergleich. Wenn Ihr Kiefer vereitert ist, dann hilft Ihnen die Zahnbürste nichts. Sie kommen mit der Zahnbürste nicht ran an die Eiterherde. Und das ist hier die Situation. Und das ist die letzte Konsequenz, zu der Jesus uns mit diesen Worten drängt. Erstens Freiheit nach außen. Zweitens Gefahr von innen. Und drittens, noch kurz, Rettung von oben. Rettung von oben. Wohin sollen wir denn bitte schön fliehen? Und überlegen Sie mal, das ist schon hart. Wir können doch mit unserem eigenen bösen Herzen uns selbst nicht davonlaufen. Wohin sollen wir denn fliehen? Wir schleppen uns doch immer selber mit. Und wir kommen nicht an unser Herz ran. Denken Sie an König David. An David wahrscheinlich in den schlimmsten Stunden seines Lebens. Als David innerhalb weniger Stunden erst zum Ehebrecher wurde und dann zum Mörder. Also das wären hier in unserer Liste die Positionen 1 und 3. Innerhalb weniger Stunden erst zum Ehebrecher und dann zum Mörder. Und plötzlich geht ihm auf, was er da getan hat. Und was macht er? Er wirft sich mit seinem Gebet Gott entgegen. Und er schreit ihm das entgegen im Psalm 21, Vers 15. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Und gib mir einen neuen, festen Geist in meinem Inneren. Und das Wort, was da steht für schaffe, es gibt im Alten Testament verschiedene Worte für schaffen, aber das ist das stärkste Wort, bara, was es für schaffen gibt. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde aus dem Nichts. Er schuf es souverän. Und genau dieses Verb steht hier. Schaffe mir, Gott, ein reines Herz, ein neues Herz. Es hilft nicht, das ist nicht reparabel, dieses Herz. Wenn Sie zur Werkstatt kommen und der sagt Ihnen, dieser Motor ist nicht mehr reparabel, der kann nur noch ausgetauscht werden. Und das hatte David begriffen, mein Herz ist nicht mehr reparabel, es kann nur noch ausgetauscht werden. Und die einzig angemessene Haltung, und das steht im Psalm 51, 7 Verse später, in Vers 19 ist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Das heißt, komm mit deinem zerbrochenen und zerschlagenen Herzen zu Gott und bitte ihn, dass er es austauscht. Und die Frage ist, wie wird ein Herz so zerbrochen und wie wird ein Herz so zerschlagen? Und die Antwort ist, indem es sich unter Gottes Urteil beugt. Indem wir das mal an uns heranlassen, was wirklich Gottes unbestechliche, objektive Diagnose über unseren Zustand ist, den wir immer noch gar nicht so schlimm finden. Und das Problem der Pharisäer war, dass sie sich einfach zu gut fanden. Die fanden sich einfach zu gut. Und Paulus zuerst in seinen jungen Jahren, er fand sie auch einfach zu gut. Und zu heil und zu edel. Und er wurde erst überzeugt, als Jesus ihm in den Weg trat. Und dem Paulus vor Augen führte, wie sein Leben, das sich anmaßte, Gott nicht zu brauchen, eine einzige Beleidigung für den Schöpfer war. Und da ist er zusammengebrochen. Und wissen Sie, was das Schöne ist? Dass Gott immer wieder uns in der Bibel zuruft, dass er unser Herz erneuern beziehungsweise dass er uns ein neues Herz schenken will. Und deswegen hatten wir als Lesung heute, und ich lese Ihnen nochmal den wichtigsten Vers daraus vor, Hesekiel 36. Da verspricht das Gott seinem Volk, wenn es sich zu ihm wendet, und wir dürfen das auch auf uns Einzelne, wenn wir ihn anrufen, gerne beziehen, weil Gott das so gemeint hat. Da sagt ja Hesekiel 36, Vers 25, ich will reines Wasser über euch sprengen, also Vergebung, und ihr werdet rein sein. Ich will euch von aller eurer Unreinheit reinigen. Und dann kommt's, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres. Genau das, was David hier betet. Ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres. Und das ist die wichtigste Frage, die Jesus dir mit diesem Text stellt. Hast du ein neues Herz? Die Frage ist nicht, ob du dich um einen moralischen Lebensstil bemühst, sondern die Frage ist, hast du ein neues Herz? Und diese Veränderung ist so groß, dass sie dir nur von Jesus geschenkt werden kann. Jesus war der einzige Mensch, der über diese Erde ging, von dem eben nicht gilt, was hier in Vers 21 steht, dass aus dem Herzen des Menschen böse Gedanken kommen. Jesus war der Einzige, weil er zugleich Gottes Sohn ist. Er ist Gottes Sohn, er ist Gott und er ist der Einzige, der ohne Sünde über diese Erde ging. Und deswegen ist er auch der Einzige, der für deine und meine Schuld bezahlen konnte, mit seinem Sündentod am Kreuz. Er ist der Einzige, der nicht für seine eigenen Sünden gestraft werden musste, weil er das vollkommene Opferlamm Gottes ist. Und deswegen hat er deine Strafe und meine Strafe dort getragen. Und deshalb ist Jesus die einzige Adresse, an die wir uns wenden können, wenn wir ein neues Herz haben wollen. Und dass wir ihm das sagen, Jesus, ich weiß, dass mein altes, kaputtes Herz, mit dem ist nichts mehr los, da kommt nur Böses auf. Manchmal kann ich das ganz gut zivilisieren, ich bin ja auch immer in dein Geschöpf. Und ich kann auch als ein ungläubiger Mensch doch manches Gute tun, weil ja immer noch da dein Fingerabdruck ist. Aber im Kern ist es böse und es ist ablehnend gegen dich eingestellt. Bitte, bitte vergib's mir und nimm's raus und gib mir ein neues Herz, das dich liebt, das dich ehrt. Ich danke dir, dass du für meine Schuld gestorben bist und dass du die Strafe für mein altes, kaputtes Herz bezahlt hast. Und wenn du so zu Jesus kommst, dann darfst du sicher sein, dass er es dir schenkt. Und ihr, die ihr voller Dankbarkeit bekennt, ja, ich habe dieses neue Herz. Ihr wisst genau wie ich, dass auch ein neues Herz, dass auch ein Herz, das für Jesus schlägt. Und alle, die Jesus nachfolgen und die zu ihm gehören, werden das ohne Zögern sagen, ja, mein Herz schlägt für Jesus. Aber auch wir wissen, dass auch ein solches neues Herz, das für Jesus schlägt, noch in einem unvollkommenen Menschen wohnt. Und auch wir wissen, dass auch in unserem neuen Herzen und aus unserem neuen Herzen noch so manches rauskommt, was uns erschrecken lässt, weil wir Sünder sind. Und deshalb sind auch wir darauf angewiesen, dass Jesus unser neues Herz bewahrt und täglich bewahrt und immer wieder vor Schmutz reinigt. Und deshalb gilt dieser dringende Rat aus Sprüche 4, Vers 23 jedem Christen. Mehr als alles andere behüte dein Herz. Mehr als alles andere behüte dein Herz. Aber wir wissen, dass wir das nicht alleine schaffen. Wir wissen, dass, weil wir Sünder sind, wir uns selber immer noch austricksen, obwohl wir dieses neue Herz haben. Und deswegen lasst uns doch noch ein weiteres Gebet von David uns zu eigen machen. Der dann gebetet hat im Psalm 139. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Und prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigen Wege. Hier tritt er einfach vor Gott und sagt, du weißt um mein zerbrechliches Herz. Ich danke dir, dass du mir einen neuen gewissen Geist, ein neues Herz geschenkt hast. Aber du weißt, dass ich ein, solange ich hier auf dieser Erde bin, ein fehlerhafter, unvollkommener Mensch bin. Und deswegen kann ich nur immer sagen, Herr, pass du auf mein Herz auf. Erforsche mich, Gott, erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, wo ich auf bösen Wege bin. Und leite mich auf ewigen Wege. Lass uns so unser Herz ganz neu, auch für die neue Woche, der Obhut unseres allmächtigen Herrn anbefehlen, dass er auf uns aufpasst und dass er es schenkt, dass aus diesem Herzen, das er uns neu gegeben hat, wirklich viel Gutes herauskommt das Gott ehrt, das unserem Nächsten dient. Und bei allem Guten, was da rauskommt, wissen wir immer, das kommt nicht aus uns. Aber unser Herr ist allmächtig. Und er will so gerne Herzen neu schenken und bewahren. Und sein Name werde dafür geehrt. Herr Jesus Christus, danke. Danke, dass du in dieser drastischen Klarheit uns genau gesagt hast, was mit uns los ist. Und du weißt, dass das uns von unserer normalen Haltung her nicht leicht fällt, das zuzugeben. Weil wir wissen, dass du die Wahrheit sagst, Herr. Aber wir danken dir, dass du nicht nur diese klare Diagnose machst, sondern dass du auch die Konsequenzen für uns getragen hast. Dass du die Strafe für unser böses Herz auf dich genommen hast. Und dass du versprochen hast, dass alle, die an dich glauben, von dir dieses neue Herz geschenkt bekommen. Und Herr, wir bitten dich, wenn unter uns Menschen sitzen, die dieses Herz noch nicht ihr eigen nennen, dass du ihnen einfach den Mut und die Demut schenkst, dich anzurufen. Und danke, dass du das tun kannst, was kein Mensch tun kann. Herzen verwandeln. Herr, und die dieses neue Herz schon haben, wir danken dir dafür. Aber Herr, wir wissen auch um all unsere Zerbrechlichkeit. Und wir können nur immer wieder sagen, bitte nimm unser Herz fest in deine Hände, hüte uns. Auch in der kommenden Woche, Herr. Und fülle unser Herz mit allem, was von dir kommt. Durch deinen Heiligen Geist hast du ja versprochen, in unseren Herzen zu wirken. Und gib uns viele gute Gedanken und gib uns vor allem dieses innere Trachten danach, dir zu dienen, Herr. Zu deiner Ehre zu leben. Und dann lass uns wirklich eine Wohltat sein für die, die mit uns zu tun haben. Und lass uns gute Zeugen sein für deine rettende Wahrheit. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.